Speed Beat auf Flux FM mit I See It Glisten. 16 Uhr und 38 Minuten und ihr habt die Morning Show am Nachmittag. Im Frühjahr 2013 ging es los in Istanbul mit den Massenprotesten gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan und seiner AKP. Mehrere Millionen Menschen gingen auf die Straße. Es gab rund 8000 Verletzte, 5000 Verhaftete und mindestens 5 Tote. Diese Zahlen erzählen schon viel, zugleich aber auch ein bisschen zu wenig. Der Taz-Journalist Deniz Yücel war in Istanbul unterwegs und hat die Menschen hinter den Zahlen und Geschichten getroffen und eben ihre Stories in einem Buch versammelt, das jetzt erschienen ist unter dem Titel Taksim ist überall, die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei. Heute Abend stellt er es vor im Taz-Café, sage ich schon, es wäre gar nicht schlecht. Solltest du es vielleicht umbenennen für heute Abend. Im Taz-Café stellt er das Werk heute Abend vor und jetzt ist er bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Deniz, hallo.
Hallo.
Wenn man sich die Lage in der Türkei ansieht, ist im Moment der Feldzug von Erdogan gegen Twitter das beherrschende Thema. Da hat er aber jetzt vor wenigen Stunden einen Rückzug machen müssen, weil die türkischen Gerichte gesagt haben, das geht so einfach jetzt doch nicht und musste Twitter quasi wieder freigeben. Siehst du darin einen Erfolg der Proteste oder vielleicht dann doch eher einen Erfolg der türkischen Gerichtsbarkeit?
Ich weiß es nicht. Also es kann, die Türkei ist auf dem Weg zu einer Diktatur, das stimmt. Aber sie ist noch keine Diktatur. Vielleicht ist das einfach, hat da ein Gericht entschieden, so, das geht nicht. Mhm. Vielleicht hat das aber auch andere Hintergründe, weil es gab von Anfang an auch die Vermutung, dass Erdogan mit diesem Verbot, weil das war ja wirklich auf sein Geheiß hin, neue Proteste provozieren wollte, um wiederum seine eigenen Anhänger schaffte, um sich zu scharen. Es gab in der Nacht gab es ein Hashtag für Twitter auf die Straße, was dann von anderen Leuten dann wieder in Erfahrung gebracht wurde, die es dann nachvollzogen haben, dass dieser Hashtag vor allem von automatisierten Accounts der AKP verbreitet wurde, worauf dann natürlich eine Gegenkampagne gestartet wurde nach dem Motto, einen Scheiß gehen wir eine Woche vor der Wahl auf die Straße.
Ja.
Und vielleicht war das überhaupt der Zweck dieses Verbots, was nicht erreicht wurde. Und vor allem, Twitter war ja zwar abgeschaltet, aber trotzdem twitterte in der Türkei munter jeder weiter. Also ich habe am Wochenende so eine Karte gesehen im Internet, wo man in Echtzeit eine Weltkarte verfolgen kann, wo wie viel getwittert wird. Und am hellsten, das leuchteten, das sind so Lichter, die dann so leuchten. Und in Europa leuchteten am hellsten Paris, London und Istanbul.
Aha.
Und wenn du die Karte angeschaut hast, konntest du leicht den Eindruck gewinnen, dass Twitter in Deutschland abgeschaltet ist, weil in Deutschland war es ziemlich dunkel.
Ja, Wahnsinn. Aber die Idee, dass Erdogan quasi diesen Twitter-Protest provozieren wollte, die ist mir ganz neu. Und die scheint ja erstens nicht funktioniert zu haben und zweitens wirft sie auch kein besonders gutes Bild auf den Geisteszustand, finde ich, von Ministerpräsident Erdogan, weil das ist ja... Da muss man ein bisschen verrückt sein auch, um so einen Plan.
Ja, natürlich. Man muss auch ein bisschen verrückt sein, um diese These zu haben. Und das ist auch das Blöde an der Türkei. Wenn du in der Türkei über Politik redest, egal mit wem du sprichst, du wirst sehr schnell Verschwörungstheorien begegnen. Mhm. Und zwar von ganz verschiedenen Leuten. Aber dass es Verschwörungstheorien gibt, heißt noch lange nicht, dass es nicht auch wirklich Verschwörungen gibt. Also der alte Witz, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, dass ich nicht verfolgt werde. Ja. Das gilt für die Türkei wirklich. Und ich glaube auch, der Zustand, mit dem Erdogan seit einem Jahr, seit Gezi regiert, da geht es nicht nur um Politik und Interessen und politische Ökonomie, sondern es gibt auch einen psychologischen Moment, gerade bei ihm persönlich.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen krank, eine Regierung zu unterstellen, dass sie sowas bezwecken könnte, aber es ist nicht abwegig.
Ja, aber die Überschrift, just because you're paranoid doesn't mean they're not after you, das ist, glaube ich, jetzt ein Satz, den ich immer mitdenken werde, wenn ich auf die Problematik in der Türkei gucke, weil dann versteht man es vielleicht doch ein bisschen besser. Das Gesetz zur Internetzensur ist ja auch nur ein Teil des Ganzen. Erdogan konnte auch die Befugnisse der Geheimdienste ausweiten. Die Justiz ist der direkten Kontrolle der Exekutive unterstellt. Das klingt ja auch alles andere als gut. Inwiefern glaubst du denn, hat sich die Türkei, die Gesellschaft durch den Gezi-Aufstand doch verändert? Oder wie weit ist da vielleicht auch eine andere Aufmerksamkeit jetzt da?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, was hat sich in dem Teil der Gesellschaft verändert, der nicht die AKP unterstützt? Und dieser Teil ist ja in sich auch sehr heterogen, teilweise spinnefeind. Das reicht von den Kurden bis zu den Nationalisten. Wenn wir erstmal über den Teil reden, da gab es diese Erfahrung, dass man zusammengestanden hat, dass Leute, wo man dachte, die können niemals irgendwie zusammenstehen und die sich eigentlich spinnefeind waren, da an den Barrikaden zusammenstanden, im Park irgendwie gemeinsam waren.
Und Galatasaray und Fenerbahce-Fans
und so. Genau, und die Fußballfans und so weiter. Und ich glaube, diese Erfahrung wird bleiben. Also die, wenn du mit Schwulen und Lesben und vor allem Transsexuellen, die wirklich in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz unten sprichst, die sagen dir, auch mit einem Abstand von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, seit Gezi ist für uns alles anders.
Okay.
In diesem Teil der Gesellschaft.
Und auch eben nicht in ländlichen Gegenden, sondern in urbanen Gegenden wahrscheinlich eher.
Erstmal in Istanbul, aber Taksim ist natürlich vor allem in Taksim. Aber Taksim strahlt halt auch in die abgelegenen Viertel von Istanbul und auch auf den Rest der Türkei. Also mein Buch handelt zwar größtenteils in Istanbul, aber nicht nur.
Und im Titel steht es ja auch drin, Taksim ist überall.
Also es spiegelt sich auch woanders wieder.
Ja.
Also für den Teil der Gesellschaft hat sich mit Gezi ein Wandel in Gang gesetzt, den man wahrscheinlich erst mit dem Abstand von vielen Jahren mit beurteilen können. Das ist so, ich glaube, im Frühjahr 1969 war es auch noch ein bisschen zu früh, darüber zu reden, was jetzt 68 bewirkt hat.
Ja, klar.
Aber das betrifft erstmal die eine Hälfte der Gesellschaft. Ja. Die andere Hälfte hat sich verbarrikadiert und steht, es gibt zwei Lager, die sich jetzt feindlich gegenüberstehen und die genau mit dieser Feindseligkeit jetzt auch in die Kommunalwahl am Sonntag gehen.
Ja, und das ist ja eigentlich fast schon die Hauptproblematik dann oft auch bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, dass da so ein Keil in diese Gesellschaft reingepflockt wird, hat man das Gefühl, dass man eben auch versucht, vielleicht von Seiten Erdogans mit diesem wirren Twitter-Verbot, mit der Idee, die wir vorhin schon hatten, dass man dann wirklich auch offensichtlich versucht, die Gesellschaft zu spalten. Das ist ja auch was gefährlich ist eigentlich für ein Land und eine Gesellschaft.
Natürlich, aber es wäre nicht nötig gewesen.
Ja.
Also Erdogan hätte sich, wenn er zu Beginn der Gezi-Proteste gesagt hätte, Kinder, ihr wollt dieses Einkaufszentrum nicht, dann lassen wir das doch.
Ja, ja.
Und die Polizei, die war da ein bisschen übergriffig, um die kümmere ich mich schon.
Ja.
Da waren verschiedene Leute im Park, aber die Gruppe, die diesen Protest getragen hat, diese jungen Leute, die hätten im Stehen applaudiert.
Ja.
Und dass er es nicht getan hat, das ging nicht. Natürlich ging es da auch um Profitinteressen, aber so groß waren die bei diesem einen Einkaufszentrum, die pflastern da sowieso das ganze Land voll mit Einkaufszentren.
Ja.
Also das eine mehr oder weniger darauf käme es jetzt auch nicht mal an. Darum ging es nicht. Es ging um Symbolpolitik, es ging darum, dass der Taksim-Platz, das Herz der modernen Türkei, da sieht man Monumente des Kemalismus, die Fünf-Sterne-Hotels, man sieht eine Kirche, man sieht aber nichts, was an die islamische Tradition der Türkei erinnert.
Ja.
Da wollte er rein und er wollte vor allem demonstrieren, er lässt sich von niemandem etwas sagen und ist dann so eine Konfrontation eingegangen, die, glaube ich, heute noch vermeidbar gewesen wäre.
Ja, und vor allen Dingen war Erdogan ja sogar auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt für eine religiösere Gesellschaft waren, auch in der Türkei war er relativ beliebt, er hat ja zwei, drei Sachen auch vorher, bevor die ganze Gezi-Geschichte losging, rangebracht, die jetzt auch bei Deutschen mit türkischen Vibrationshintergrund, sage ich ja gerne. Mhm. Bei denen ist es ja zum Teil gut angekommen, dass man mit der Wehrpflicht ein bisschen gearbeitet hat und so weiter. Insofern hat er sich also auch ein riesen Eigentor geschossen eigentlich.
Oder? Natürlich, also es gibt schon so eine Entwicklung, dass Erdogan 2002, als die Regierung drankam, der hat einen Reformprozess fortgeführt, das muss man auch sagen, der hat ja nicht begonnen. Also die ersten Reformen für einen EU-Beitritt, also die Abschaffung der Todesstrafe zum Beispiel, das war noch von der Vorgängerregierung, aber er hat das fortgeführt.
Mhm.
Und in den ersten Jahren hat diese Regierung, glaube ich, für mehr demokratische Maßnahmen gesorgt, als die Demokratie zurückgeschraubt hätte. Aber es gab irgendwann in der zweiten Hälfte der Nullerjahre gab es einen Wendepunkt, wo es immer mehr so einzelne Maßnahmen, wo man gesagt hat, das ist jetzt aber nicht so gut.
Mhm.
Aber bis zum Schluss, bis kurz vor Gezi, hat Erdogan war der erste Ministerpräsident, der offiziell einen Dialog mit der PKK angefangen hat.
Mhm.
Also es gab vorher auch schon Kontakte, immer wieder mal, aber das wurde niemals offiziell eingeräumt. Erdogan war der Erste und ich habe in meinem Buch, kommt ein jüdischer junger Aktivist vor, der politisch so grün-liberal orientiert, der sagt, allein wegen der Versöhnung mit den Kurden, das wäre für mich ein Grund gewesen, die AKP zu wählen.
Ja. Ja, ja, klar.
Was er jetzt natürlich nicht mehr machen
geht
wird.
Natürlich nichts mehr, nee. Ja, aber es ist eine interessante Entwicklung, die da stattgefunden hat. Wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen über die Proteste am Gezi-Park und vieles, vieles mehr. Zwischendurch aber auch noch mal ein bisschen Musik. Und zwar hören wir Anna Aaron mit Stella Ring. Stella Ring, 16 Uhr und 51 Minuten, hört immer noch die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Taksim ist überall, die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei, heißt das Buch des Journalisten Dennis Yücel, das gerade in der Edition Nautilus erschienen ist. Heute Abend stellt das im Taz-Café vor und jetzt ist er bei mir im Studio. Dennis, welche Rolle hat denn der Humor bei den Protesten gespielt? Man hatte von außen betrachtet oft das Gefühl, dass auf dem Gezi durchaus auch humorvolle Leute unterwegs waren und dass das nicht unwichtig war für die Moral des Protestes. Es gab ja auch Sprechchöre, die lauteten her mit dem Tränengas. Das wird natürlich nach den ersten Schwerverletzten durchs Tränengas nicht mehr so passiert sein. Aber wie wichtig war der Humor aus deiner Sicht für die Protestbewegung in der Türkei?
Das war einer der ganz entscheidenden Momente. Wobei, wenn man mit den jungen Leuten spricht, die diesen Humor entwickelt haben oder an Wände gesprüht haben, dankenswerterweise, weil nachdem die Polizei sich zurückgezogen hatte, waren die kurdischen Straßenverkäufer da. Und die sind einfach großartig, die besorgen das, was gebraucht wird. Wenn Gasmasken gebraucht werden, bringen sie die. Wenn Bierdosen gebraucht werden, bringen sie die.
Ja,
genauso in Istanbul fängt an zu regnen und plötzlich hast du überall Leute, die Regenschirme verkaufen.
Ja.
Und da waren halt Sprühdosen gefragt und da, also haben sie die Sprühdosen besorgt und die Leute haben die Wände voll gesprüht. Ansonsten lief der ganz normale Betrieb auf der Istiklalstraße, alle Einkaufszentren waren geöffnet, das war nur der Staat war halt nicht da und die Wände wurden voll gesprüht, ansonsten war alles wie immer. Kurz, wenn man mit diesen jungen Leuten spricht, dann sagen die, naja, so neu war das eigentlich nicht, eigentlich ist das so unterhalten wir uns in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, es gibt da noch ein paar andere soziale Netzwerke, speziell in der Türkei, ein Wörterbuch, Exisözlük zum Beispiel, oder auf Twitter. Ja. Das ist der Talk, den wir, also das ist der Humor, den wir sowieso haben.
Ja.
Unsere Eltern kannten das halt nur nicht. Die wissen halt nicht, was wir am Computer machen.
Okay,
und die waren dann so sozusagen die Generation unserer Eltern und dann auch die Journalisten und so, die dann total verwundert waren. Hut, die sind ja so lustig.
Ja.
Und die Leute sagen, ja, sind wir vielleicht, aber das waren wir vorher auch schon. Ja. Also was Gesi gemacht hat, war dieses Lebensgefühl an eine Generation auf die Straße zu tragen, also die nicht unpolitisch war, vorher auch schon nicht, die eine gewisse politische Haltung hatte, aber nicht wie früher in festen ideologischen Bahnen. Und Humor ist aber natürlich auch immer, hat auch immer eine Ersatzfunktion. Dann, wenn du nichts anderes machen kannst, dann ist Ironie oder auch Zynismus ist dann Ausweg. Und in der Türkei war natürlich auch die Situation, dass eine Regierung, die mit satten Mehrheiten gewählt wird, die viele gute Sachen gemacht hat, ein paar weniger gute Sachen gemacht hat, aber die immer klar zu erkennen gegeben hat, hier passiert genau so viel, wie ich will.
Ja.
Und du hast nichts anderes. Also,
ja gut, dann ist der Humor der letzte Ausweg.
Aber das war natürlich etwas, was ganz prägend für diese Bewegung war.
Mhm.
Und diese Leichtigkeit, da hast du recht, die ist inzwischen etwas verschwunden, weil man ruft halt nicht Tränengas Olé, wenn man weiß, das kann ins Auge gehen,
wenn
man
blind werden
oder tödlich ausgehen. Genau.
Das Gesi-Gefühl haben wir ja, glaube ich, gerade schon ein bisschen beschrieben, dass da durchaus als Gefühl eben auch mitwaberte durch die Massen. Was macht das Gefühl noch aus, außer jetzt dem Willen zum Humor und der letzten Instanz Zynismus?
Solidarität untereinander und die Anerkennung untereinander. Also worauf alle, als ich da ankam, da liefen die Proteste, nach 2-3 Tagen kam ich da an, 3-4 Tagen, weiß ich mal genau, und Leute haben mir zwei Sachen erzählt, wirklich jeder.
Ja.
Du musst dir zwei Sachen anschauen. Zum einen die Foyers der Luxushotels, wo die Leute bewirtet wurden, die Demonstranten und so, das war toll.
Aha.
Und das zweite waren die Muslime.
Ja.
Darauf waren alle total stolz, dass es halt auch, es waren nicht viele, aber es gab auch gläubige Muslime, die Teil des Gesi-Protestes waren, die dort ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Und darauf waren alle wahnsinnig stolz, dass halt auch solche Leute, die normalerweise nicht Teil der Opposition gegen...
Ja, oder die man bei der AKP vermutet.
Genau, dass solche Leute auch da waren. Und darauf auch, wenn du, egal mit wem du sprichst, alle finden das großartig, dass man es ausgehalten hat, dass da auch Leute waren mit anderen Überzeugungen.
Mhm,
es gab auch manchmal Reibereien zwischen denen mit den türkischen Fahnen und denen mit den PKK und Öcalan Fahnen und so weiter. Das alles andere wäre auch verwunderlich gewesen, aber zumindest in Istanbul, weil es im Großen und Ganzen war das ein großes Miteinander und ein Überwinden von Gräben, an denen die türkische Gesellschaft nicht erst seit Beginn dieser Regierung, sondern eigentlich seit Gründung der Republik leidet.
Mhm. Gab es denn bei dir innerfamiliär auch Auseinandersetzungen? Sind da auch Lager plötzlich aufgemacht worden und der eine war pro, der andere Kontraproteste? Oder wie war das bei dir, als du dich mit vielleicht auch deinen familiären Umfeld, der noch in der Türkei unterwegs ist, unterhalten hast?
Jetzt in meinem Fall, also irgendwie entferntere Verwandte, irgendwo würde ich natürlich, auch wenn ich suchen würde, AKP-Leute finden, aber meine engere Verwandtschaft ist, die sind alle irgendwie sozialdemokratisch, sozialistisch und so. Also das war auch der Moment, wo ich dachte, habe ich mir immer eine vorrevolutionäre Situation vorgestellt, wenn die Eigentümer von Luxushotels, und das ist wirklich teilweise Großkapital, die Koç-Gruppe, das ist die größte Unternehmensholding der Türkei und einer der wenigen, ich glaube, als einzige türkische Unternehmen in der Top 500 der Welt gelistet. Wenn die Demonstranten bewirtet und wenn zugleich meine Tante, die Mitte 70 ist und in einem kleinen Leuteviertel wohnt und mir erzählt, deren Enkel im Park dabei sind und die erzählt, ja, sie würde ja abends auch auf die Pfanne hauen, aber wenn auch nur zwei Leute mitmachen würden, aber ganz alleine traut sie sich nicht, aber sie hat dafür immer auf dem Sofa gesessen und vom Sofa aus die Polizei ausgepfiffen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn meine Tante auf dem Sofa und der Großunternehmer und dazwischen noch jede Menge andere Leute, das ist ein Aufstand, die man ernst nehmen muss.
Jetzt wirst du heute Abend aus deinem Buch lesen, wirst du unter Umständen auch versuchen, einen Ausblick auf die nähere Zukunft zu wagen. Wie geht's aus deiner Sicht weiter? Was wird die Wahl bringen auch unter Umständen?
Die Wahl, vielleicht wird das, ich weiß es nicht, ob das der große Crash wird, weil das ist ja nur die erste von drei Wahlen. Im Sommer wird zum ersten Mal der Präsident direkt gewählt, dann folgt die Parlamentswahl. Aber im Moment ist die Konstellation die, scheint mir, die Gegner der AKP sind davon überzeugt, dass die Regierung die Wahl manipulieren wird in Istanbul, und es geht vor allem in Istanbul. Das ist die eine Variante, dass die AKP...
Jetzt denke ich schon wieder, just because you're paranoid.
Ja, natürlich. Aber ja, also die Variante 1 ist, die AKP gewinnt die Wahl sauber, ja, und die Leute alle sagen, die haben die Wahl getürkt.
Ja.
Werden sie natürlich so nicht sagen, weil ja, den Ausdruck gibt es nicht, aber sinngemäß. Zweite Variante, die AKP verliert die Wahl, türkt ja, die Wahl aber.
Ja.
Und die dritte Variante ist, dass der Oppositionskandidat gewinnt. Und von all diesen drei Varianten erscheint mir die dritte am wenigsten wahrscheinlich. Und ja, was danach passiert, ob das jetzt dann wirklich auch eine neue Phase der gesellschaftlichen Auseinandersetzung anläutet, kann sein, muss nicht sein. Aber auch das wäre besser als endlich, wenn dieser ganze Scheiß mit Gülen und diesen YouTube-Veröffentlichungen, ja, also dieser Gülen-Gruppe, wo die Zivilgesellschaft wirklich nur Zuschauer war.
Ja.
Und man hat wochenlang, hat man nur darüber geredet, was haben die wohl noch im Petto, was ja, werden die noch zum Ende der Wahl liefern, als wäre das Staffelfinale einer Fernsehserie. Und diese Staffel wird mit der Wahl endgültig vorbei sein. Und mal schauen, was die nächste Staffel bringen wird.
Sehr gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für unser Gespräch. Wir müssen leider an die Nachrichten abgeben.
19.30 Uhr, Tazcafé.
Ja, genau. Um 19.30 Uhr im Tazcafé solltet ihr aufkreuzen, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt. Mit fast 100 Personen hat der Journalist Dennis Yücel für sein Buch über den Gezi-Aufstand gesprochen. Künstler und Managerinnen, Juden und Islamisten, Berufsrevolutionäre und Dönerverkäufer, Transvestiten und Hausfrauen. Frauen, Taxim ist überall, die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei, heißt das Buch. Und heute Abend wird es vorgestellt im Taz-Café in der Rudi-Dutschke-Straße 23. Los geht's um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Dennis, vielen Dank. Ciao.
Tschüss.